Sind wir schon? Laufen wir schon?
Na klasse. Ja, Markus, ist mal wieder was ganz Besonderes heute, ne?
Ja, wir haben gedacht, wir starten, oder bevor wir starten, hauen wir noch mal ein Special raus.
Ja, aber diesmal, also ich finde ja von Frau zu Frau heute mal wieder, weil es ist der Weltfrauentag und Markus darf wieder dabei sein.
Ja, danke schön, dass ich wieder eingeladen wurde.
Auch immer schön. Vielleicht noch mal zur Erinnerung: Letztes Jahr hatten wir das Special zum Weltfrauentag mit der Leiterin der Polizeiakademie, Frau Nancy Boy-Seifert. Und Frau Tanja Knapp von der, die
Genau.
Leiterin der Direktion 4. Und heute ist da was ganz Besonderes, Markus, oder?
Ja.
Also wir sehen, also unsere, doch, man kann uns ja sogar
Man kann
sehen.
uns heute sogar
Und
wiedersehen, ja.
vielleicht sind manche Menschen jetzt irritiert, wie gerade wir hier in unseren Stühlen sitzen und warum tragen sie Sakkos? Das ist vielleicht, da
Trinkst du
denken sie
das
jetzt manche,
nicht jeden Tag?
ja, das schaffe ich nicht auf der Arbeit. Ich glaube, da würden sie mich auch im Car fragen, Lisa, was passiert? Warum so förmlich heute?
Das ist nicht schlimm. Aber wie du schon sagst, ich freue mich, dass es geklappt hat und wir dieses Jahr den Gast auch da haben, den wir auch haben, nicht haben wollten, das klingt doof,
Wollte gerade sagen, also
gegenüber Frau Boy-Seifert und Frau Tanneke, die wollten wir auch da haben. Aber nein, ich finde es schön, dass es alles so geklappt hat und wir unseren Gast heute hier begrüßen dürfen.
Und in alter Verschlusssache-Tradition machen nicht wir das, sondern macht es unser Gast selbst. Und deswegen würden wir bitten, dass Sie sich einmal vorstellen.
Ja, mein Name ist Barbara Slowik-Meisel und ich bin seit fast 8 Jahren nun die Polizeipräsidentin von Berlin.
Frau Dr. Slowik-Meisel, schön, dass Sie es geschafft haben heute, dass Sie es einrichten konnten. Wir wollen mit Ihnen heute über das Thema Frauen in der Polizei Berlin sprechen. Und vielleicht einfach zum Einstieg für alle nicht polizeiinternen Menschen, weil das soll es auch geben, dass das Menschen hören, die nichts mit der Polizei zu tun haben direkt. Wie ist Ihr Werdegang? Wie sind Sie zur Polizeipräsidentin von Berlin geworden? Was ja auch besonders ist, möchte ich vorwegnehmen, weil Sie sind die erste Polizeipräsidentin in Berlin.
Ja, und ich bin, wenn wir schon bei den Superlativen sind, auch die erste Landespolizei. Präsidentin in Deutschland. Und da liegt der Betonung auf Landes, ja. Denn Polizeipräsidentin gab es auch schon viele vor mir in vielen Städten, Gelsenkirchen, Essen, Recklinghausen. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Aber eben Landespolizeipräsidentin, das heißt, dass man Schutzpolizei und Kriminalpolizei, also alles, was Polizei ist sozusagen, bei sich hat. Das ist in den Stadtstaaten eben natürlich bei den Polizeipräsidenten der jeweiligen Stadt. In den Flächenstaaten sitzen diese Menschen in den Ministerien. Und da war ich insgesamt die erste Frau. Nach mir kam in Baden-Württemberg Frau Hinz, die aber im Ministerium sitzt. Und wie gesagt, dann Kripo und Schupo unter sich vereint. Ja, mein Werdegang, ich bin Juristin, ich bin keine Polizistin. Das ist aber bei ungefähr 50% der Polizeipräsidenten von Berlin so gewesen in den letzten Jahrzehnten. Mal war es ein Polizist und mal war es ein Jurist. Ich habe Jura studiert in Freiburg und dann eben Referendariat gemacht, habe mich dann für die Verwaltungslaufbahn entschieden, bei der Senatsverwaltung für Inneres begonnen und dort auch 8 Jahre gearbeitet, mich dann, als der Bund nach Berlin kam, für den beworben und bin doch glatt ins Bundesinnenministerium dann gekommen. Und war dort 16 Jahre in ganz verschiedenen Verwendungen, da eben auch schon im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Ganz viel unterwegs und ja, irgendwann kam dann die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, Polizeipräsidentin von Berlin zu werden. Und das konnte ich. Und das ist ungefähr, wie gesagt, knapp 8 Jahre her.
Es ist ein Thema, ja, so Polizei und Juristerei, man begegnet sich ja häufiger mal im Alltag. Man
Manchmal.
sollte es ja meinen, das passiert, das kommt durchaus vor. Aber war das so eine Sache? Ich meine, so Polizei, dann irgendwie so kam es aus heiterem Himmel irgendwann so, oder hat man sich vielleicht schon mal vorgestellt, dass man irgendwann, oder Sie in dem Fall, ja, die Präsidentin der Polizei oder der Berliner Polizei dann sind?
Nein, also vorgestellt habe ich mir das nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das planen kann. Ich wollte, habe ich schon verschiedentlich erzählt, aber ich erzähle es auch gerne nochmal. Ich wollte eigentlich schon nach dem Abitur zur Polizei. und habe ja in Süddeutschland mein Abitur gemacht und dann die örtlichen Polizeikräfte, zu denen ich so Kontakt hatte über andere Beziehungen, gefragt und ich würde gerne zur Polizei und dann haben die mir dringend abgeraten. Nein, 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 das ist also nicht für dich, geh du mal jetzt erstmal studieren und ja, du wirst bei uns hier kaserniert, das war damals noch so und das ist alles, nein, 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 du solltest mal studieren. Und dann habe ich den Rat befolgt und nach dem ersten Staatsexamen habe ich mich dann beim BKA beworben. Da war alles eigentlich wunderbar. Ich habe mich total gefreut, bis auf meine Sehkraft. Und da wurde mir dann gesagt, nee, mit dieser Sehstärke leider nicht. Ich habe dann versucht zu remonstrieren, habe gesagt, ja, aber ich bin ja Akademikerin, ich will ja, ne, und so. Mhm. Nein, es führte keinen Weg rein. Ich glaube, das sage ich immer so spaßenshalber, hat das BKA dann bereut, als ich im BMI die Fachaufsicht über das BKA hatte. Da wurden mir auch dann angeboten, sofort zu wechseln, aber da war es zu spät. Also von daher sozusagen dieses Bestreben und Wollen zur Polizei, das war schon lange da. Aber ich glaube nicht, dass man das anstreben kann, Polizeipräsidentin von Berlin zu werden. Also kann man, aber ob das gelingt, weiß ich dann nicht. Ja.
Sie sagten so, genau, 50% sind ja immer auch Polizisten gewesen. Wollen Sie das kurz mal für die ZuhörerInnen erklären, wie es vielleicht so oder warum dieser Wechsel irgendwie stattfindet?
Ja,
was das Besondere daran
also
ist?
Ich glaube, man ist zumindest heutzutage, aber ein bisschen war es vielleicht auch in früheren Jahrzehnten schon so. Heute würde man sagen, Polizeipräsidentin hier in Berlin ist eigentlich auch vor allem eine Managementaufgabe. Ja, also es ist Gott sei Dank so, dass ich nicht die großen Polizeieinsätze führe. Ja, dazu gibt es bekanntermaßen andere Kolleginnen und Kollegen und auch nicht den Wasserwerfer befehlige und freigebe, wie manche immer meinen, sondern es wirklich ganz andere Aufgaben sind. Ja, es sind strategische Aufgaben, es ist mediale Auftritte und medial insgesamt die Auftritte der Polizei Berlin zu begleiten. Es ist der Kontakt zur Politik, es ist der Kontakt zu den Gewerkschaften. Und ja, also teilweise wird es auch operativ natürlich bei wichtigen Versammlungslagen oder auch zentralen Ermittlungen in Kriminalfällen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eine strategische Aufgabe. Und ich glaube, daher kommt auch diese Mischung. Eben manchmal ein Polizist, der durchaus diese strategischen Aufgaben brillant übernimmt. Und dann eben auch ein Jurist wieder, der diese doch alle stark rechtlich geprägten Tätigkeiten und die wir eben auch auf der Straße erledigen, dann übernimmt.
Wie sieht denn Ihr Alltag aus als Polizeipräsidentin? Wie können wir uns das vorstellen? Ich glaube, wir sitzen da auch hinter unseren Schreibtischen. Du bist jetzt gerade auf der Straße mehr, Markus. Ich weiß. Entschuldige bitte. Aber wie sieht Ihr Alltag aus? Machen Sie Vorgangsbearbeitung? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Also das kann man ja vorwegnehmen, oder? Ich glaube auch nicht, dass Sie Türen abpinseln.
Also, das wäre vielleicht mal interessant. Also ich werde das ganz häufig gefragt. Es gibt gar nicht so den Alltag. Ja. Also wenn Sie nach Vorgängen fragen, doch, die Behörde sorgt dafür, dass ich stapelweise Mappen natürlich reinkriege, Dinge, die ich einfach zeichnen muss, die ich zur Kenntnis nehme oder auch Verträge, die ich zeichnen muss, Urkunden, die ich gerne zeichne meistens. Also all das ist natürlich auch dabei, das ist was Regelmäßiges und es gibt regelmäßige Jourfixe, ja, mit bestimmten Bereichen. Es gibt jeden Morgen die Morgenlage, die ich besuche, so ich irgendwie kann, wenn ich keine Außentermine habe, wo die Presse vertreten ist, die LPD, das LKA und wir die letzten 24 Stunden betrachten, was da geschehen ist, was für die Behördenleitung von Relevanz ist, auf was man reagieren muss. Also das sind so Fixtermine, ja. Es gibt ein Leitungsgremium, wo die oberste Polizeiführung einmal die Woche sich trifft zu strategischen Themen. Und es gibt einen Termin bei der Innensenatorin. Also das sind so die fixen Punkte. Aber ansonsten ist es wirklich ganz, ganz bunt. Sei es Gespräche eben wirklich mit Politikern, sei es auch Dienststellenbesuche, die ich versuche, einmal die Woche durchzuhalten. Es klappt nicht immer, draußen zu sein. Es gibt aber auch ganz viele Erörterungsbedarf in einzelnen Themen oder auch, dass ich Kollegen zu mir rufe, sei es jetzt aktuell, ja, BAO Ferrum ist ein großes Thema gerade, die Schussabgaben in dieser Stadt, also wo man dann eine Rücksprache vereinbart. Aber vieles sind natürlich auch Themen, da geht es um die Ressourcen, da geht es um Liegenschaften, da gibt es Gespräche mit der BIM. Also es ist wirklich ein buntes Potpourri und ich bin auch viel natürlich unterwegs in der Stadt, in Außenterminen unterschiedlichster Art. Ja, und es gibt auch ganz viele Abendtermine. Da gibt's auch wirklich immer schöne Sachen, das muss man auch so sagen, ne? Und Botschaften, mit denen wir ja engen Kontakt haben, laden ein und wollen den Kontakt pflegen. Also es ist immer sehr bunt, aber voll, immer voll, der Kalender.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt so, ja, wir haben immer nur, oder Lisa und ich, wir kennen so unseren kleinen Teil und wir lernen die Behörde ja auch irgendwie immer weiter kennen. Und manchmal ist es doch immer schon überraschend, was dann irgendwie alles. Wir mussten uns am Anfang auch erstmal kennenlernen, dass noch irgendwie Vermerke zu einem gefertigt werden.
Das Wort Vermerk, das ist das meistgesagteste Wort seit fast 4 Jahren von mir. Muss ich noch ein Vermerk überschreiben. Telefonvermerk, ja. Vernehmungsvermerk, Vermerk für den Stab, Vermerk hierfür. Mach mal kurz noch ein Vermerk fertig. Ja, ich mache ein Vermerk.
Ja, es ist aber eben auch wichtig, ne? Also wir müssen dokumentieren. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig, ne? Und hoffentlich immer digitaler. Daran arbeiten wir ja mit Nachdruck. Aber dokumentieren müssen wir. Es ist ganz oft, dass man sagt, haben wir das schriftlich? Haben wir das irgendwo? Mhm. Ist eben so, ja? Dann sowieso als Beweiswert vor den Strafgerichten ohnehin.
Wer schreibt, der bleibt.
Das ist die
absolut
die erste Regel, die man hier lernt.
Absolut,
in der
absolut, ja.
Vielleicht heißt es bald, wer transkribiert bleibt oder so. Ja, das wäre ja schön. Ja.
Markus, du bist doch so kreativ. Du kannst mal einen neuen Slogan für die Polizei Berlin. Was dann in 20
so
Jahren
schreibt, der bleibt. Ich überlege mir was.
Sagen dann KKAs oder PKAs sagen dann dein Slogan.
Ich gebe mir Mühe, ich lasse mir was einfallen.
Wer speichert, der bereichert.
Ja, siehst du, jetzt so gut. Da bin ich vollkommen dafür.
So, jetzt kommen wir mal zurück zu Ihnen. Apropos Bereicherung. Also, ich bin ja immer, Markus, das ist jetzt ein Frauengespräch mal ganz kurz. Mhm. Ja.
Ich bin gespannt, ich höre zu. Ich nehme teil.
Genau. Die Polizei, man spricht ja immer von der Männerdomäne Polizei und heute am Weltfrauentag soll es natürlich erstmal jetzt um uns gehen, aber schön, dass du da bist, Markus, trotzdem.
Danke.
Wie ist es für Sie oder haben Sie überhaupt das Gefühl, in einer Männerdomäne die Chefin zu sein?
Ja, es ist schon nach wie vor eine Männerdomäne. Ich glaube, wir haben ganz viel ist erreicht worden, auch für Frauen, definitiv. Und dieser Weltfrauentag finde ich es eben immer gut dafür, beides zu beleuchten. Also was haben wir schon erreicht? Und für mich ist es immer wichtig, auch sozusagen auf die Behörde zu blicken. Mhm. Muss ich wirklich sagen, nochmal zu reflektieren, wo stehen wir denn? Und da ist vieles. Wir haben gerade in den Führungsebenen auch im Landeskriminalamt enorm aufgeholt, was den Nachwuchs, weiblichen Nachwuchs angeht, auch in anderen Bereichen, aber gerade auch, sagen wir, mittleren Dienst der Schutzpolizei, da gibt es durchaus noch Nachholbedarf und auf den Führungsebenen gibt es Nachholbedarf. Das ist schon so. Und das vielleicht nochmal immer zu reflektieren, das tun wir stets und ständig, aber der Weltfrauentag gibt nochmal so richtig Anlass dafür.
Aber ich finde, dass tatsächlich da noch viel gemacht werden muss in solchen Strukturen.
Bewusstsein. Mhm. Ja, wobei ich muss sagen, ich war sehr überrascht, als ich auch ins Amt gekommen bin und habe ich natürlich überwiegend Kontakt mit den Führungsebenen, ganz überwiegend. Klar, mache ich Abschnittsbesuche oder besuche Dezernate oder was auch immer, aber natürlich habe ich den meisten engeren Kontakt mit der Polizeiführung. Und da war ich schon sehr überrascht, also wie viele wirklich Frauenförderer ich gesehen habe, wie viele, die auch wirklich dafür eingetreten sind, dass ihre Frauennetzwerke gefälligst in den Direktionen funktionieren und dass die Raum haben und Zeit haben. Und das hätte ich nicht unbedingt so erwartet, als ich das Amt übernommen habe. Auch weil ich nie vergessen, manches prägt sich ja so ein. Ne? Der erste Dienststellenbesuch, der war am Tag 3 in der Direktion 6 damals, da war ich sie noch 6. Und da wurde mir dann aber auch gleich, ne, wurden mir diverse junge Frauen so an die Seite gestellt und das ist eine tolle Nachwuchskraft. Und das war nicht, weil, oh, jetzt haben wir eine Präsidentin, jetzt mache ich das mal, sondern wie ich später erfahren habe, Kollege war bekannt dafür, dass er versucht hat, junge Frauen zu fördern. Also das ist wahrscheinlich so diese Diskrepanz, ne, die ich erlebe auf der Führungsebene. Und die hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also auch wenn man heute immer dann so, ich mag das nicht, aber von den alten weißen Männern spricht, das waren genau die hier in der Polizei Berlin massiv die Frauen gefördert haben und die sind jetzt meistens im Ruhestand, aber auch die Neuen tun es nach wie vor. Ne?
Aber genau das wollte ich nämlich auch sagen. Ich habe auch, also mein Chef hört das mit Sicherheit, wenn das veröffentlicht wird. Mein Chef ist jetzt auch eher wahrscheinlich einer von, ich darf das sagen, einer von den alten weißen Männern in der Behörde tatsächlich. Und der ist so krass dahinterher. Also der würde jederzeit für uns durchs Feuer gehen und stellt sich vor uns und ist einer, der überhaupt nicht in das Klischee passt, was vielleicht manche Menschen gerne dann hätten. sprechen. Also der ist ganz fantastisch. Ich habe tatsächlich eher Erfahrungen mit Männern in meinem Alter oder so irgendwie 5 bis 10 Jahre älter gemacht, wo ich wirklich irritiert war, dass ich so dachte, oh mein Gott, was nehmt ihr euch hier raus und warum wird es dann auch noch gedeckelt so zum Teil? Ne? Oder man hört ja auch, ich meine, wir haben ja Kontakt zu Kolleginnen. Ich bin dann schon sehr irritiert manchmal, was da gesagt werden kann, ohne dass es da Konsequenzen gibt. Und man selbst ist immer ja noch in diesem, oh mein Gott, ich bin doch nicht Beamtin auf Lebzeit. Darf ich da jetzt Schritte einleiten oder wird mir das negativ ausgelegt? Das finde ich dann schon sehr irritierend, wenn meine Politik davor, wenn man das mal Politik nennen kann, davor eigentlich war, irgendwo hinzugehen, zu klopfen, zu sagen, sag mal, was hast du eigentlich für ein Problem mit mir? Ne? Das ist hier nicht mehr so möglich.
Ja, es ist ja generell, sag ich mal, diese ganzen Anlaufstellen, die man hier irgendwie hat, da musste ich auch erstmal warm werden mit diesem ganzen System, dieser ganzen Hierarchie, weil wir das ja eben gar nicht so in dieser Struktur früher auch gehabt haben. Wer ist jetzt der Ansprechpartner? Wo sitzt irgendwie wer? Wer ist mir jetzt noch genau wo übergeordnet? Da hatte ich erstmal ganz lange Zeit mit zu tun. Aber wenn man das ja so, auch was Sie vorhin gesagt haben, rückblickend so, das hatten wir auch mit Frau Beuseifert haben, es ist ja noch nicht so lange, dass Frauen überhaupt diesen Beruf, sag ich mal, aktiv ausüben. Wenn wir das mal dürfen.
Ja.
So historisch betrachtet. Also da haben wir ja schon, sag ich mal, eine relativ viel Nachwuchs ja auch generieren können, der eben auch weiblich dementsprechend ist.
Aber ich erlebe es eigentlich schon so und auch auf den Dienststellenbesuchen oder auch in Gesprächen, dass gerade unsere jüngeren Frauen schon durchaus dann auch darauf hinweisen, wenn das für sie übergriffig oder was auch immer ist und das regelmäßig schon noch aufgenommen wird. Also ich würde dazu eher ermutigen. Ich glaube, der macht wie so oft und auch so abgegriffen der Ton, die Musik.
Absolut.
Ist die Frage, wie man es artikuliert. Und ich glaube, es findet sich eigentlich immer jemand. Manchmal ist es vielleicht nicht der direkte Vorgesetzte, sondern noch ein zweiter, wo die Sensibilität dann da ist. Also so ist zumindest das, was mich erreicht, dass man sagt, ich finde schon jemanden oder eben andere Ansprechpartner. Mhm. Wir haben ja auch dann eben unsere Frauenbeauftragten, die ja auch bereitstehen und das sollte man nutzen.
Ja, absolut.
Das ist ja immerhin schon mal, zumindest müssen wir nicht über Equal Pay Day reden. Innerhalb der Behörde ist das schon mal ein großer Punkt, der ja dann aber frei wirtschaftlich
absolut,
auch immer noch ein Punkt ist, dass wir zumindest dieses Thema innerhalb der Behörde nicht haben.
Ja, nee. Gott sei Dank.
Wenn Sie sehen, also dass wirklich 16% der Frauen, 16% weniger pro Stunde verdient wird in den Unternehmen, ne? Das Thema, das ist bei uns in der Tat nicht sichtbar, ne?
Wo sehen Sie denn die Polizei Berlin in 5 Jahren? Was ist da, was glauben Sie, ist da noch für Frauen rauszuholen? Oder was ist da noch so, wo können wir stehen? Was geht noch sozusagen?
Ja, also ich bin sehr sicher, dass wir deutlich mehr Frauen auf den Führungsebenen sehen, also auch wirklich in der Polizeiführung, also auch in der B-Besoldung und bei A16, weil wir so viel junge Frauen auf jeden Fall im höheren Dienst am Start haben, die jetzt sozusagen immer mehr an die Hierarchie hochklettern, auch im gehobenen Dienst, die jetzt, wenn man das so salopp sagen will, durchwachsen. Ja, weil da sind ganz viele am Start und die sind hervorragend und die wachsen immer mehr durch in die entsprechenden Ebenen hinein. Da bin ich sehr, sehr sicher. Das sehe ich auf jeden Fall. Und dann hoffe ich einfach wirklich, dass wir noch viel mehr Digitalisierung schaffen, dass wir die Mittel dafür bekommen, weil Digitalisierung kostet Geld. Ja, Lizenzen sind teuer. Und das ist dringend erforderlich, denn das ist auch allseits bekannt. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr, womöglich eher weniger durch den demografischen Abgang, den wir zu verzeichnen haben und den Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel, den wir haben. Deswegen brauchen wir noch mehr Digitalisierung. Und das würde ich mir vorstellen für in 5 Jahren, dass wir in beiden Bereichen vorangekommen sind.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, mehr Frauen weiter wachsend in Führungspositionen. Ja, sprechen wir über junge Frauen eben in unserer Behörde. Was ist denn, wenn ich führen möchte? Welche Wege ist, wie ist meine Motivation? Wenn wir nach oben gucken, sehen Sie halt gerade eine Frau ganz oben in unserer Führung. So, ich sag mal, ich will nicht sagen Tipps und Hinweise, aber was kann ich tun, um diesen Weg irgendwie auch zu verfolgen? Also
ist ja immer die Bereitschaft, führen zu wollen. Ja, wenn wir jetzt auf den höheren Dienst schauen, habe ich leider im Moment ein bisschen die Sorge, dass sich zu wenige bewerben und interessieren wirklich dann noch weiter vom gehobenen Dienst in den höheren Dienst zu kommen. Mhm. Das ist im Moment ein bisschen ein Problem und auch die Frauen könnten da stärker vertreten sein. Es hat mit Sicherheit was zu tun jetzt mit der allgemeinen Entwicklung, dass wir relativ gut von Beförderung profitiert haben. Jetzt haben wir neu eingeführt A13Z, ja, das nahezu A14 gleichgesetzt ist, wo manch eine sich bestimmt sagt, ach eigentlich, ne? Ich muss nicht nach Münster, ich muss das Ganze nicht durchlaufen und bleib in dem Bereich, wo ich bin. Und A13Z reicht mir sozusagen als Ziel meiner beruflichen Karriere auch. Da würde ich mir mehr wünschen, dass mehr Frauen wirklich sagen, nee, da geht mehr und ich will in den höheren Dienst. Und dann ist mein stetes Credo auch schon oft wiederholt, sich einfach auf was zutrauen. Also ja, Frauen neigen dazu, und das habe ich wirklich Jahre beobachtet, auch in meiner Tätigkeit im Bundesinnenministerium, ganz akribisch Anforderungsprofile durchzuackern und zu sagen, also da, ja, das nein, das doch, ja, das halb, aber unterm Strich erfülle ich nur das Anforderungsprofil nur zu, ich weiß es nicht, 75%, und nein, da bewerbe ich mich nicht. Mhm. Also und da so ein bisschen mehr dieses Hoppla, jetzt komme ich und das kriege ich hin. Ja, was manche Männer eben durchaus mitbringen, ja, das würde ich manchen Frauen wünschen und auch raten, einfach zu sagen, nee, ich gehe es jetzt an und dann klappt das schon, ja. Es muss realistisch sein, natürlich. Es muss im realistischen Rahmen sein, ja.
Markus, nicht bewerben.
aber so etwas mehr manchmal Mut auch reinzuspringen und dann zu schwimmen. Ja, das glaube ich wäre wichtig.
Ich glaube, das ist nämlich entscheidend, weil man denkt dann immer so, ah nein, und ach, mache ich jetzt PAF, mache ich PFK, da geht's ja tatsächlich los, ne? Also ich werde ja nicht morgen einfach eine Führungskraft, nur weil ich jetzt die Motivation habe, Führungskraft zu werden. Das ist ja bei uns in der Behörde auch an Bedingungen geknüpft, was ja auch gut ist, finde ich, weil ich finde es immer gut, wenn nochmal irgendwo ein Auswahlverfahren stattfindet. Ja, mein Gott, wir sind auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft, ne? Also es ist ja einfach so. Aber wenn Sie jetzt dann auch so auf die, Sie sagen, das ist der demografische Wandel auch, das heißt für uns, für die ZuhörerInnen von draußen, wir haben jetzt viele Menschen oder viele PolizeibeamtInnen, die in Pension gehen werden in naher Zukunft. Das heißt, da sind so ganz, ganz viele Stellen frei. Gibt's denn aktiv etwas, was die Behörde dafür tut, um eben Frauen dazu zu motivieren, oder muss das eine intrinsische Motivation sein?
Nein, also wir tun ja erstens bei der Nachwuchsgewinnung ganz, ganz viel. Ja, wir versuchen ja, und junge Menschen oder auch Lebensältere, durchaus mit Berufsausbildung, für uns zu gewinnen, über ganz verschiedene Wege. Ja, wir haben unterschiedliche Dinge dafür getan. Über Social Media arbeiten wir sehr viel. Wir haben unseren eigenen quasi Influencer mit Mario Langner. Wir haben aber auch, sagen wir, sei es für Wohnungen, Unterbringung gesorgt, für Nachwuchskräfte. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir getan haben. Wohnungsfürsorge eingeführt, Führerscheine bezahlt und. Und wir haben natürlich auch die Frauen im Blick, die Mädels im Blick, ne? Girls Day sind wir sehr aktiv. Und wer unseren letzten Imagefilm kennt, kann man sich mal angucken. Findet man bestimmt im Netz. Ich finde den genial gelungen. Der soll genau junge Frauen ansprechen. Ja, weil der ist im ersten Teil, wenn man sich ihn anschaut, so das klassische Law and Order Polizei, so ein bisschen härter, ne, was auch andere Polizeien so rausstellen, ne, der Hubschrauber und das SEK und die Hunde, und dann macht er so einen Switch und sagt, worum es uns aber wirklich geht, das sind eigentlich Werte. Und genau das ist etwas, wovon wir wissen, dass Frauen das deutlich mehr anspricht, wenn wir mit dieser Werteorientierung nach draußen gehen. Und deswegen war auch gerade diese Kampagne eher auch an Frauen ausgerichtet.
Es ist ja halt immer noch ein großer Faktor, da spreche ich ja jetzt nichts Neues an. Frauenschwangerschaft, mir fehlen, sag ich mal, in der Karriereleiter auch deutlich Jahre, die ich eben als Mann vielleicht nicht habe, vielleicht mich nicht dazu bereit erkläre, eben in die Elternzeit zu gehen, dass mir da eben Jahre wegfallen, in denen ich eben aktiv, sag ich mal, arbeiten kann oder meine Karriere verfolgen kann. Das ist ja aber auch noch ein großer Punkt. Es sind ja Karrierejahre, nenne ich es mal, die Anführungszeichen sieht man nicht mehr, die einem dann ja, die pausieren ja, vielleicht natürlich. Dann. So, das ist ja halt auch noch ein Punkt. Gibt's da, ich meine, wir unterstützen ja schon Frauen eben auch oder werdende Mütter dementsprechend mit Fürsorgen etc., dass es eben auch möglich ist. Aber ja, die Zeit muss ich auch irgendwie wieder nachholen. Wie, also kriegen wir das gut geregelt hier alles schon innerhalb?
Also erstens, glaube ich, ist schon ein Generationenwechsel zu verzeichnen. Den habe ich schon länger verzeichnet. Also nicht nur erst hier in der Polizei Berlin, dass Männer immer mehr auch Elternzeit beanspruchen. Mhm. Ganz selbstverständlich, was ich absolut gut und richtig finde. Ja, macht es nicht für jeden Vorgesetzten so leicht. Aber das erlebe ich schon, dass da auch ein Generationswechsel stattfindet. Und ich glaube, also immer ist Luft nach oben bei diesen ganzen Themen. Aber ich glaube schon, dass wir mit mobilem Arbeiten, mit Teilzeitmöglichkeiten bis hin zu eben einem Teilzeitzug auch in Hundertschaften, mhm, ja, dass wir versuchen, wirklich alles möglich zu machen, was es zumindest einfacher macht, dann auch so eine familiäre Sorge und Arbeit, Karriere, Weiterentwicklung, beides tun zu können. Man muss sich, letztlich ist das eine individuelle Frage, die habe ich mir mal stellen müssen, die muss sich jeder irgendwann stellen, aber eigentlich auch jeder Vater irgendwann, mhm, stellen. Wie viel will ich investieren, sozusagen an Zeit in mein Kind und vielleicht auch mal in der Karriereleiter etwas kurz mal zurückbleiben und wie viel eben bin ich auch nicht bereit zu geben. Und das, glaube ich, stellt sich aber an beide Geschlechter. Und dann ist es eine hochindividuelle Frage, die jeder einzeln beantwortet.
Ich finde gerade für dienstältere Frauen, ich habe häufig diese Gespräche tatsächlich geführt, also auch ich werde jetzt 36, ist es so, dass wir so ganz oft, also ich finde das Wort Altersdiskriminierung in meinem Fall ziemlich, also affig, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, genau, ist ein bisschen schwierig, das zu benutzen, weil es gibt Menschen, die wirklich unter Altersdiskriminierung leiden. Trotz allem ist es ja so, dass ganz oft tauschen wir uns darüber auf, zum Beispiel, wenn es um diese Verbeamtung auf Lebzeit geht. Ich habe noch am Wochenende mit Freunden tatsächlich darüber gesprochen, die auch seit sehr vielen Jahren, also ich glaube, meine Freundin hat bald 30-jähriges Dienstjubiläum. Wahrscheinlich sagte, nein, das stimmt gar nicht, 40, aber keine Ahnung, ich will sie jetzt auch nicht älter machen, als sie ist, sonst kriege ich Ärger. Gesprochen, früher wurde man mit 27 automatisch verbeamtet auf Lebzeit. Heute muss man 3 Jahre nach Abschluss der Ausbildung, des Studiums warten und dann hat man nochmal eine Untersuchung. Ich denke dann immer so für mich, wenn ich meine Untersuchung zur Verbeamtung auf Lebzeit habe, werde ich 38 Jahre. Und es gibt Menschen, die natürlich früher angefangen haben, Frauen, die früher angefangen haben, die haben ihre Untersuchung mit 22, mit 23. Und dann denke ich mir immer, ist das gerecht? Also, weil ich als 38-jährige Frau habe natürlich, also es ist einfach ein Fakt, dass ich ein höheres Risiko für diverse gesundheitliche Probleme habe. Also, und so eine 22, also ich mit 22, da wusste mein Körper noch gar nicht, dass er krank werden kann. Also auch da weiß ich natürlich, gibt es andere Schicksale, die möchte ich hier nicht gerade vergessen oder ignorieren. Aber da sitze ich da und man denkt so, ach, wird's ein Jahr Probezeit bei mir nicht auch tun? Das ist, also ich, Frau Dr. Slowik, ich möchte hier nicht gerade meine Probezeit verkürzen. Das will ich nochmal klar hervorheben.
Vermerk es raus.
Genau, ich versuche alles rauszuholen hier in der Stunde, die wir haben. Nee, aber das sind natürlich Themen, die eben auch Frauen beschäftigen, die auf mich zukommen und fragen, wie ist es denn mit der Probezeit? Also weil jetzt ist das Alter, ich im mittleren Dienst, ist es auf 42 schon angehoben worden, dass man eintreten kann?
Ich meine ja.
Ja, ich meine nämlich auch, ja. Ich wollte jetzt nicht lügen mal, mit dem gehobenen Dienst, weil da ist es, glaube ich, 34 und im mittleren Dienst.
Ja, wir hatten das schon mal rein. Wir packen es nochmal unten in die aktuellen Zahlen natürlich nochmal wieder rein. Aber ja, das hatte ich ja früher gerade so, wo ich noch in der Pflege war, für jedes Krankheitsbild. Prädestiniert, Frauenpille, bla bla bla. Das ging ja immer weiter. Also ja, die Frage ist halt schon berechtigt. Ist es immer noch ein aktuelles Thema natürlich. Mhm.
Aber wir müssen es, glaube ich, trennen. Also Probezeit von zweiter gesundheitlicher Untersuchung nach Ablauf der Probezeit. Weil wir untersuchen ja bei der Einstellung.
Genau.
So, und bisher untersuchen wir nach 3 Jahren, wenn es dann um die Lebenszeitverbeamtung geht, nochmal. Und da sind wir gerade dabei, das abzuschaffen. Ja, weil es aus vielerlei Gründen zu vielen Problemen führt, ja, da haben Kollegen 3 Jahre wahnsinnig gute Arbeit geleistet und dann sehen die Polizeiärzte womöglich bestimmte Dinge, das ist dann umstritten und es führt zu vielerlei Auseinandersetzungen, die eigentlich unnötig sind. Und deswegen, es ist auch, soweit ist mein Kenntnisstand zumindest auch schon vorgesehen, in den entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die jetzt in Bearbeitung sind. Also das wird sich hoffentlich auf Sicht erledigen. Es gibt die Untersuchung bei der Einstellung. Und das ist auch gut und richtig, ne, ob ich polizeidiensttauglich bin. Das muss ich einmal untersucht haben.
Ja,
ja, und wenn es dann nicht besondere Hinweise auf etwas gibt, also man ist dann plötzlich mal 3 Monate krank, dann würde nochmal untersucht werden. Oder wenn es einen schweren Unfall gab, ja, dann würde man auch nochmal untersuchen. Und sonst läuft man durch. Das ist das, was jetzt im Moment so vorgesehen ist.
Oh, ja. Dann kann ich mal ein bisschen beruhigter schlafen, wenn mal der nächste Schnupfen kommt.
Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist, und das ist bei Beamten einfach so, eine Einstellung in eine Lebenszeitverbeamtung ist ein Millionenprojekt, ja, für den Staat. Das ist definitiv so, weil das kann eben reichen, sowieso natürlich hoffentlich bis ein langes Leben und eine lange Pension, aber womöglich dann auch noch Witwen- und Waisenpension und so weiter. Also das ist wirklich eine große Investition, und dass man sich da nochmal genau anschaut, habe ich wirklich die Prognose, es ist ja immer eine Prognose, dass dieser Mensch doch auch wirklich die entsprechende körperliche Eigengrade für den Polizeiberuf mitbringt. Ja, das ist, glaube ich, auch legitim.
Absolut.
Aber es reicht bei der Einstellung, das ist zumindest unsere Überzeugung.
Ja, finde ich auch. Anfang 30, da war noch alles so. Es ist jetzt auch alles
Nein,
okay.
Aber das ist ja ein legitimer Punkt.
Sie sehen
Punkt,
doch beide ganz fit aus.
Ach, ja, danke schön.
Torben Werte beim 35-Check abgehakt. Ja.
Das ist gar nicht, was Sie sich für Sorgen hier machen.
Nein, aber es ist wirklich eine, ja, weiß ich nicht, so eine unterschwellige Sache, über die man
haben
sich
einfach... Haben Sie viel schon drüber gesprochen?
Wir haben schon auch, viel drüber gesprochen, weil das ja wirklich auch so... Ja, das war auch selbst im Studium so manche Sachen, wenn du denkst von wegen, ja, du bist gerade 18 und mit 18 habe ich mir da auch keine Gedanken über irgendwas gemacht. Das sind schon, natürlich, ja, man wird älter.
Man wird älter und die Wehwehchen werden anders. Da schläfst du mal eine Nacht auf einer anderen Matratze und dann hast du es am Rücken. Musst du einrenken gehen. Nee, ist ja auch egal. So, jetzt mal, jetzt sprechen wir über die Polizei und nicht hier über Krankheiten. Frau Dr. Sobig-Meisel, wenn Sie auf die letzten 5 Jahre, wir haben jetzt schon die Perspektive in 5 Jahren gesprochen, wenn Sie auf die letzten 5 Jahre zurückblicken, was ist ein Projekt, was Ihnen besonders am Herzen gelegen hat und wo Sie sagen, da bin ich besonders stolz drauf, das habe ich begleitet und das möchte ich nochmal hervorheben?
Es gab viele, viele Projekte, ja. Also was mich einfach begleitet vom ersten Tag an, ist die Nachwuchsgewinnung. Ne? Mhm. Also das ist einfach vom ersten Tag an das große Thema gewesen. Es gibt sonst diverse Projekte natürlich, die Strukturreformen. Da war ich sehr stolz drauf, auch auf die erste Strukturreform der Schutzpolizei, die wirklich taggenau nach einem Jahr beendet war und galt als die größte Reform seit vielen Jahren. Weiß ich nicht, ob das so war, aber ich war sehr stolz drauf auf jeden Fall und finde es auch eine außerordentliche Stärke der Polizei Berlin, sowas dann auch wirklich in einem Jahr punktgenau dann auch umgesetzt zu haben, weil Verwaltungen neigen manchmal dazu, dass das Jahre dauert. Ja, und auch die jetzige Strukturreform in der Schutzpolizei auch wiederum. Auch die, ja, das wird lange diskutiert, überlegt, dann auf den Punkt gebracht und umgesetzt. Also das finde ich schon wirklich großartig. Und diese Reform braucht's, um wirklich effizienter zu werden. Die braucht's auch in der Kriminalitätsbekämpfung. Das ist das nächste Feld, was wir haben werden. Aber was mich all die Jahre eben durchgehend begleitet hat, ist wirklich die Nachwuchsgewinnung. Und ich glaube, da haben wir alle zusammen, das ist bei Weitem nicht mein Verdienst, sondern alle zusammen auch bei PERS und wo auch immer, auch bei Stab 2 hier in der Öffentlichkeitsarbeit viel, viel geleistet. Social Media viel wirklich Innovatives geleistet. Mhm. Und da bin ich schon stolz drauf. Ja, bisschen eben, dass wir, es gab so eine Geschichte, als ich kurz bevor ich hier das Amt übernommen habe, kam mein Sohn nach Hause und sagte, du, ich habe jemanden kennengelernt, ja, der ist Berliner Jung, aber der ist Polizist in Hamburg. Wie kann das denn sein? Das kann ja wohl gar nicht sein. Er sagte, ja, doch, aber die bieten eben Wohnmöglichkeiten. Mhm. Und müssen wir das auch machen. Ja, kann ja wohl nicht sein. Ja?
Machen wir auch.
Berliner Junge. So, das haben wir dann geschafft. Sehr unterstützt auch, wirklich auch durch den Innensenat. Also das sind so Projekte, die Wohnungsfürsorge, die war abgeschafft worden, die haben wir wieder belebt und ist wirklich großartig, was da geleistet wird. Also all diese Themen rund um die Nachwuchsgewinnung, da bin ich auch schon stolz drauf. Wir können immer noch mehr gebrauchen, junge Menschen auf jeden Fall. Aber das sind so die Projekte.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Kommunizieren wir genug? Aber da ist immer noch Ihrer Meinung auch mehr Luft nach oben, gerade auch junge Menschen weiter anzusprechen.
Naja, und Dienst, ältere Markus.
Und Dienst, ja. Na, sonst wären wir auch nicht hier.
Das ist richtig.
Das war ja auch.
Da hat die Nachwuchsgewinnung auch funktioniert.
Ja, bei mir war es die Öffnung mit den Tätowierungen, wo ich gesagt habe, Berlin Eins, das ist jetzt möglich, dass mir dieser Wunsch nach dem Polizeiberuf eben auch ermöglicht wird, ja, der mir sonst lange verwehrt gewesen ist. Es war ja auch in anderen Bundesländern immer noch ein kritischeres Thema.
Okay. Und wie hat sie es dann erreicht? Also wie haben wir sie denn gekriegt sozusagen?
Ich hatte Freunde auch, damals noch extern, die aber schon mal der Polizei waren und die gesagt haben, so, hör, ja, mittlerweile möglich. Ich habe gesagt, oh ja, wusste ich gar nicht, da ist es noch nicht so an mich gedrungen, bis ich mich dann halt dementsprechend informiert habe. Auch nochmal, da hatte ich meine Bachelorarbeit auch nochmal über die ganzen Strategien geschrieben, wie es, habe ich mich mit allen Bundesländern plus Bund etc. Beschäftigt. Da ist es halt deutlich noch nicht in allen Bundesländern eben angekommen, dass ich da überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, dahin zu gehen. Oder Mindestgröße war ja ein Thema. Gerade auch.
Da sollst du keine Probleme mit haben.
Da habe ich keine Probleme mit. Aber ich hatte jemand in meinem Jahrgang, die halt auch sonst unter die Mindestgröße gefallen wäre. Also es sind halt so viele Kleinigkeiten, die wir in Berlin dann eben geöffnet haben oder verändert haben, dass es halt möglich ist. Eintrittsalter setzen, passen wir halt auch mit.
Ja, das war es tatsächlich bei mir. Und erst die Tätowierungen auch. Ich hatte mich nämlich schon mal bewerben wollen, da ging es noch nicht wegen der Tätowierungen. Ich habe früh angefangen damit. Ich hätte auch meinen Vater hören sollen, aber ist egal. Und dann war es das Mindestalter.
Ja, ich hätte auch nur noch ein halbes Jahr laut der damaligen Grenze sozusagen Zeit gehabt. Deswegen war es auch noch gerade so rechtzeitig bei mir.
Musste schnell gehen bei mir.
Ja, während ich dann, bis ich fertig war zur Einstellung, ist halt auch schon um 2 Jahre zwar erhöht worden ist, aber ja, das haben wir halt mit vielen Kollegen ja auch KollegInnen mitgehört, dass es dann auch nochmal gekommen ist jetzt und stetig dann eben auch angepasst wird.
Und ich glaube, was man auch sagen muss, also ich möchte kein Landbashing machen, aber wir sind auch immer noch die Polizei Berlin, Fokus hier auf Berlin. Und also Markus, jetzt mal ganz ehrlich, wo sollten wir denn anders Polizisten sein als in Berlin? Wir beide, so wie wir sind. Siehst du uns? Liebe geht nach Baden-Württemberg und Bayern raus. Aber siehst du uns im Süden von Deutschland, siehst du uns da Polizeiarbeit machen? Mal gucken, ja, keine Frage.
Vielleicht machen wir mal ein Praktikum.
Ja, Hospi, wie man bei uns sagt, ein Hospi. Aber ich finde schon.
Ja, aber es ist schon, ja, man ist so lange in Berlin und Berlin, ja, also es bedeutet einem ja auch was. Man lebt hier, man arbeitet eine ganze Weile. Ja,
wir sind,
halt auch schon davor,
wir sind coole Leute hier in der Polizei. Wir haben wirklich coole Leute und ich finde, das macht uns auch, wir sind schon anders als andere Länder. Das kann man jetzt auch mal sagen. Wir sind schon anders als andere Länderpolizei. Mein Cousin hat das mal gesagt. Der hat lange in Stuttgart tatsächlich gelebt und er meinte, das ist so interessant. Also wenn man hier sich zwischendurch mal mit Polizisten unterhält und dann unten, das ist ein ganz anderer Umgang und das finde ich cool, weil wir sind manchmal ruppiger. Ich rede hier nicht davon, dass wir jemandem irgendwie, das machen wir nicht. Das ist ja auch Blödsinn, dass wir irgendwelche gewalttätigen Menschen sind, ja. Aber wir haben einen anderen Ton. Das ist auch okay. Wir sind die Hauptstadt, finde ich. Und das ist, also ich glaube nicht, dass ich so, wie ich rede, in Stuttgart jetzt so gut ankommen würde. Nee, ich habe ja hier schon Probleme manchmal.
In der Stadt kommt ja auch alles zusammen. Und ich finde dadurch, dass es auch wirklich zeigt, eben auch die Polizei ist ein Querschnitt von allem, wer hier irgendwie nach Berlin kommt, so als Zentrum allen Wirkens und Schaffens. Mich hat's genau aus dem Grund ja irgendwie auch nach Berlin gezogen damals.
Glaube ich schon. Also Polizei Berlin hat sich ganz sicher viel entwickelt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ja, weil wenn Sie lebensälteren Kollegen zuhören, war es schon, also was man nie vergessen darf, Polizei Berlin war bis zur Maueröffnung paramilitärisch. Mhm. Ja, bekanntermaßen gab es keine Bundeswehr, durfte nicht sein aufgrund der Alliierten, die das untersagt haben. Und dadurch war, und dann, wenn Sie Ihren Vizepräsidenten fragen, der wird Ihnen das noch live und in Farbe schildern können. Auch andere, ja, die noch die paramilitärische Ausbildung genossen haben, im Grunde so eine Art Grundausbildung wie bei der Bundeswehr auch mitgenommen haben. Ja. Und da, glaube ich, war auch durchaus noch ein sehr militärischer Ton, auch ein anderer Ton. Und dann hat man sich über viele Jahre, auch sicherlich Jahre des 1. Mai, der Studentenauseinandersetzung hier auf Berlinstraßen und immer weiter entwickelt. Und natürlich prägt eine Stadt und prägt die Menschen in der Stadt, auch die Polizei, wie Sie sagen. Und wir haben ja auch immer viele Bewerber, durchaus auch aus anderen Bundesländern. Das ist zum einen so, ja. Und zum anderen haben wir eben Menschen, die schon andere Berufe ausgeübt haben und die brauchen wir auch ganz dringend. Das ist auch immer ein großer Appell, ja, weil die tragen die Ausbildungen teilen, ne? Also weil sie irgendwo auch Leitfiguren sind. Und es hilft uns ungemein, wenn jemand schon eine andere Berufsausbildung hat. Das ist absolut wichtig, ja. Mhm. Und wir versuchen ja wirklich alle anzusprechen und immer wieder mit unterschiedlichen Kampagnen, auch die Eltern, auch die Großeltern, ne, auch diesen Zielgruppe, weil auf wen hört manch junger Mensch manchmal, sind eben Eltern und Großeltern, ja. Wenn es darum geht, willst du zur Polizei. Und was immer unterschätzt wird, weil ja, in Berlin gilt ja so ein bisschen der Grundsatz, nicht gejammert ist genug gelobt oder so, ne? Oder nicht gemosert ist genug gelobt. Also auch so nach dem Motto, ja, die Kollegen raten alle ab, zur Polizei Berlin zu gehen. Das stimmt einfach nicht. Also meine private Beobachtung seit 8 Jahren ist, das trifft überhaupt nicht zu. Wir haben unheimlich viele Kinder auch von Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ja, das stelle ich immer wieder fest bei den Einstellungsterminen, Vereidigungsterminen, wo ich dann sage, Mensch, Sie auch hier? Ja, mein Sohn, meine Tochter. Das ist wirklich eine große, große Zahl. Ja. Manchmal sogar habe ich schon gehört, also ich habe gar nichts gesagt und plötzlich hat er mir gesagt, ich habe mich jetzt beworben. Ja, gibt alles und auch das freut mich natürlich, ne?
Ja, ich bin mit jemandem zusammen, der ist schon die ganze Sippschaft schon in der Polizei.
Gibt's alles. Ganze Dynastien, ja. In der Mordkommission gibt's auch einen legendären Kollegen, der schon über Dynastien hinweg in der Mordkommission ist. Und das ist auch gut. Aber eben dann was Belebendes mit anderen Berufen von draußen zu kommen, ist auch wunderbar. Ja, und ich gebe Ihnen absolut recht, wir sind eine coole Polizei. Natürlich sind wir eine coole Polizei. Wir können eben die ganze Klaviatur. Ja, und ich glaube, das ist auch das Spannende. Wir können wirklich von komplett bürgerorientiert und eben mit allen Bürgern hier in Berlin, die in der Stadt sind oder auch Touristen, den Ton treffen und entsprechend auch die aufnehmen und mit denen sprechen. Wir können aber auch ganz klare Ansagen, ja, wenn es dann darum geht, dass man den Weisungen nicht folgt, die wir geben.
Dazu eine schöne Anekdote, machen wir auch gerne. Ich war mit meinem Bruder, ich habe meinen 14-jährigen Bruder abgeholt letztens und dann habe ich Freunde hinten im Auto drin gehabt, von ihm auch. Also ich hatte 3 halbstarke heranwachsende Männer bei mir im Auto hinten. Ich bin Auto gefahren, ich bin ein aufbrausender Typ, kann man sich nie vorstellen, ich weiß, aber ich habe sehr geflucht im Auto.
Na, das kann
und habe mich
mir
mit
nicht vorstellen.
Jemandem dann durch die Fensterscheibe kurz diskutiert lauter und dann sagte der Freund von meinem Bruder so, okay, das ist ja krass. Und dann sagt mein Bruder, ich zitiere nur meinen Bruder jetzt, ja, meine Schwester, die ist Bulle. Und dann war so eine Stille hinten im Auto und dann sagt einer der Freunde, wirklich? Und dann mein Bruder so, ja, ja. Und dann war so, wo ich auch dachte, ja, mein Gott. Ist aber auch, die kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Da ist es vielleicht auch nochmal anders, keine Ahnung. Ich bin hier Polizistin und habe nie woanders gearbeitet.
Ja,
aber
generell so mit Hamburg, ja, so als Stadtstaat irgendwie noch, dass man auch schnell irgendwo ist und alles hat so... Gerade hier mit dem Olympiastadion, hier sind laufend irgendwelche Veranstaltungen,
ja, alles
Feste,
hier, klar.
Versammlungen sind hier, Regierungssitz eben mit hier, passiert halt laufend ja auch
absolut.
Alles, was
absolut.
Irgendwie
also wir haben ja einfach definitiv ganz andere Aufgaben auch und das sagen mir auch alle Kollegen auf meiner Ebene, ne, wenn man so unterwegs ist, die sagen auch, Mensch, also die wissen auch, dass wir, das ist jetzt glaube ich nicht Selbstbeweihräucherung, mit den härtesten Job hier haben in Deutschland. Ne? Weil das sind eben Hauptstadt, bei uns finden eben über 7000 Versammlungen statt. Mhm. Die Leute wollen in der Hauptstadt bei der Bundesregierung zu einem erheblichen Teil ihre Meinung auf die Straße bringen. Wir haben sofort die Resonanz, egal was weltweit passiert. Ja, egal was passiert, weil sofort sind die Menschen im Iran auf der Straße, dann sind sie auch hier auf der Straße, pro-palästinensisch, das ist sowieso Ausdruck natürlich des ganzen Auseinandersetzungen in Gaza und so weiter, also genauso Russland, Ukraine, bei uns ist also auch in anderen großen Städten natürlich auch sieht man entsprechende Versammlungen oder Kundgebungen, aber bei uns immer noch deutlich mehr, ne? Oder Schutzobjekte jetzt, die wir schützen müssen, israelisch, jüdisch, ist einfach ein zigfaches mehr als eine andere große Stadt. Ich nenne jetzt keine Namen. Ja.
Ihr seid kein Länder- und kein Städtebashing hier.
Nein, das machen wir nicht, weil wir auch wirklich, das finde ich auch ganz wichtig und das finde ich auch was ganz Großartiges, weil am Ende sind wir immer alle eine Polizeifamilie. Mhm. Ne? Und es ist auch völlig egal, wir halten eben zusammen. Ja. Und wenn Berlin in Not ist, dann kommen die anderen Länder und unterstützen. Und das ist auch was Tolles, die kommen richtig gerne zu uns. Ja, an Silvester war ich auch unterwegs und dann habe ich auch, spreche jetzt auch nicht welches Land, ja, aber ein Land aus den südlichen Regionen Deutschlands und Kollegen getroffen und sage, Mensch, herzlichen Dank, dass Sie uns hier unterstützen. Mhm. Silvester kann man sich ja was anderes vorstellen. Nee, sind sogar Leute aus dem Urlaub zurückgekommen, haben sich zurückgemeldet aus dem Urlaub, weil sie, als sie gehört haben, Unterstützungseinsatz in Berlin, ich bin dabei. Ja, und haben ihren Urlaub wieder gestrichen. Also man kommt auch gern nach Berlin und unterstützt. Und wir, wo wir geben können, geben auch. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn bei uns selbst schon wirklich die Situation nicht einfach ist, wir womöglich schon Alarmhundertschaften aufgerufen haben, trotzdem versuchen wir dann auch zu unterstützen. Mhm. Und deswegen gibt's kein anderes Länderbashing, weil am Ende sind wir alle eins. Ja.
Ich habe mal noch eine Frage, wie war es denn für Sie, sage ich mal, in die Polizei reinzuwachsen?
Oh ja, gute Frage.
So in diese ganzen, ich erinnere mich an Nancy Boll-Seifert, die noch eben von diesem Paramilitärischen, was sie auch erzählt haben, wie sie da ihr...
Mit 16 ist sie in die Polizei gekommen.
Mit 16
ne?
ihren Sportanzug da irgendwie vergessen hat und dann irgendwie auch dachte, und jetzt haben wir auch gesagt, jetzt leiten sie die Polizeiakademie. Aber wie war es so, von außerhalb in diesen ganzen Strukturen reinzuwachsen? Ich weiß, wie es für uns war, es war ein Weg.
Vergleich uns bitte aber jetzt nicht mit der Polizeipräsidentin.
Wer weiß, manches ist bestimmt sehr ähnlich gewesen.
Ja.
Also ich war ja sozusagen im sicherheitsbehördlichen Kontext. Mhm. Ne? Ich habe im Terrorismusstab des BMI mehrere Jahre verbracht. Ich habe sehr eng mit dem BKA zusammengearbeitet, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Also sag mal, diese Welt der Sicherheitsbehörden war mir bekannt und auch das generelle Sprech. Ich hatte die Fachaufsicht über das GTAZ. Ich habe das GETZ, wer es kennt, eingerichtet. Ne? Das sozusagen für Extremismusformen, dann rechts, links, Sabotage und so weiter. Also ich war ja in diesen sicherheitsbehördlichen Welten durchaus zu Hause. Aber in der Tat, eine Landespolizei hat nochmal wieder ihre ganz eigene Welt. Die kann man überhaupt nicht vergleichen, natürlich, mit dem, was ich erlebt habe in einem Bundesministerium, in der Fachaufsicht über Sicherheitsbehörden. Aber es wurde mir wirklich, wirklich leicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich war mir da gar nicht so sicher, weil ich dachte, wie wird man wohl reagieren? Es kommt eine Frau und dann noch so aus einem Bundesministerium. Und hier, das wusste ich, habe mich vorher sehr, sehr gut vorbereitet. Kann ich übrigens auch nur jedem raten, der sowas tut, wirklich viel Zeit investiert in die intensive Vorbereitung dessen, was beschäftigt Polizei Berlin, wie ist sie aufgebaut, wie ist sie strukturiert. Es war mir damals ein inneres Anliegen, die gesamte Polizeiführung mit Namen begrüßen zu können. War ja nicht so schwierig, konnte man ja alles googeln. Ja, also gleich entsprechend zu begrüßen, ja. Und trotzdem dachte ich, naja, wie werden die mir wohl begegnen? Ja, ich wusste, alle so 38 Jahre Polizei Berlin, 40 Jahre Polizei Berlin, die damaligen Direktionsleitungen. Und da kommt jetzt so eine Frau aus dem Bundesministerium. Und ich muss sagen, es war wirklich eine großartige Aufnahme. Mhm. Wirklich eine großartige Aufnahme, hätte ich mir so nie vorgestellt, ganz ehrlich nicht. Und wenn man... Ich habe eben endlos viel gefragt. Ja, ich glaube, dafür sollte man sich auch nicht zu schade sein. Ich habe gleich in der ersten Runde, als die zum ersten Mal alle an meinem Tisch saßen, gesagt, was würden Sie mir denn raten? Was sollte ich unbedingt tun? Was sollte ich keinesfalls tun? Ja, weil ich das gerne von jedem mal hören wollte. Und von daher bin ich relativ, meine ich, schnell so reingewachsen. Aber es dauert natürlich, bis Sie alles verstanden haben. Also dauert es seine Zeit. Und natürlich die Abkürzungswelt, da ist Polizei wirklich auch ganz besonders und Polizei Berlin auch ganz besonders gut drin. Aber man muss fragen, ne? Fand ich. Also ich habe gefragt und gefragt. Ja,
das finde ich auch einen schönen Satz. Ich eben nicht zu fein sein oder zu Angst davor zu haben, eben zu fragen, war ja, ich hab auch meine Probleme. Ja, ich vergleiche mich jetzt nicht mit der Präsidentin, aber ich habe auch meine Probleme gehabt. Und wenn ich noch an unsere ersten Podcast-Folgen, wo wir gefühlt jedes dritte Wort erklärt haben.
Welche, die nicht veröffentlicht werden durften? Oder?
Nee, aber es ist, wo wir lange gebraucht haben und mit diesem ganzen Katalog.
Heute. Manchmal werden in irgendwelchen Runden irgendwelche Abkürzungen immer noch reingeworfen und ich sitze da und nick einfach nur und tue so, als würde ich es total verstehen. Ja, klar, logisch. Und dann denke ich irgendwann nur so, oh mein Gott, aber okay, aber der Zusammenhang, das könnte das und das bedeuten.
Ja.
Also fragen Sie nach, weil manchmal ist es ganz lustig, fragt dann auch. Und dann sitzen alle Betroffenen am Tisch und keiner kann eigentlich die Abkürzung erklären. Ja, also deswegen fragen Sie nach. Ja.
Das ist aber auch geil. Wenn man manchmal dann was fragt, dann sitzen da alle und sagen, also pass auf, wir machen das hier so, ob das richtig ist. Und dann machst du es. Ich mache einfach irgendwie. Aber das, man kriegt ja, irgendwo kriegt man immer Hilfe oder Antworten her. Ne?
Ja.
Und manchmal ist es auch, also auch das, das war eine Erfahrung, dass wenn man mit so einem Blick von außen dann manche Dinge nochmal hinterfragt und sagt, verstehe ich gar nicht, warum ist das denn so und ich, warum machen wir das nicht so? Dass man dann natürlich, deswegen ist das ja auch der Blick von außen, der manchmal dann hilft, dass man auch zu neuen Wegen kommt. Ja, weil dann plötzlich eine Reflexion eintritt, die vorher eben nicht eingetreten ist, weil alle das so gewohnt waren. Mhm. Ja, aber es ist in der Tat. Aber das, ich habe in meinem Leben mehrere harte Brüche gemacht in meiner beruflichen Vita. Und es war jedes Mal so, ne, dass man am Anfang wirklich wie aus der Waschmaschine gedreht dann rausgegangen ist, weil man so viel Neues auf einen eingestürmt ist.
Mhm. Jeden Tag nach Dienstschluss. Das war heute schon wieder alles los.
Ja, aber es ist ja. Wir hatten damals oder auch in unseren ersten Anläufen ja gesagt, wie sich so dieses ganze Gefüge für uns verändert hat, jetzt halt Polizistin zu sein. Das war halt ja schon ein anderer Schritt, sag ich mal so, was familiär, Umkreis etc. Wie wird man wahrgenommen, wie nimmt man sich selber wahr in so diesem ganzen Kontext?
Sagen dir das die Leute auch immer, dass wenn sie die ersten Folgen hören, wir noch so klingen, wie wir halt so klingen, ohne Polizeikontext. Und wenn sie jetzt unsere Folgen hören, nach fast 4 Staffeln, sagen sie, man hört, dass ihr total in die Behörde reingewachsen seid. Und auch im Alltag wird ganz oft gesagt, Lisa, du musst das erklären. Keiner weiß, was du meinst mit, ich sag jetzt hier nichts Internes oder sowas, ne? Aber dann sitzt ihr und sagst so, hä, ist doch logisch. Nee, es ist halt nicht logisch für alle Außenstehenden, ne?
Ja, aber es ist. Das war ja auch der Weg dieses Projektes. Ist, dass man uns vom Studium bis
zur Pension. Los, mach schnell alles sicher. Wir haben
bis zur Pension begleitet. So in diesem ganzen Prozess. Aber wir haben schon gemerkt, dass man sich selber verändert hat. Sie waren jetzt schon, sag ich mal, in diesem ganzen Sicherheitskonstrukt irgendwo mit so, drin.
Ja. Sie kannten schon Weisermappen vorher. Ja. Ich nicht.
Ja, deswegen. Aber es ist nochmal eine andere Sache, jetzt so diese ganze Organisation eben zu leiten oder sonst mit im Ministerium zu sein. Ich kann mir das halt nicht vorstellen. Aber hat sich da auch nochmal was verändert, wie man dann eben mit wahrgenommen wird?
So ja, absolut, natürlich. Also es ist natürlich nochmal eine ganz andere Personalverantwortung ja auch gewesen. Mhm. Ne? Und es bleibt immer ein Stück weit abstrakt, ne? Also ich kann mir nie alle 27.000 vorstellen oder sowas. Ja. Also, das gelingt nicht. Aber die Dimension ist natürlich eine ganz andere. Und was man auch lernen muss, das habe ich am Anfang nicht so für mich verstanden, dass man immer durchaus sehr wahrgenommen wird, wenn man auch in Außentermine geht, auch in öffentliche Veranstaltungen geht. Ja, ich habe dann oft gedacht, ich gehe da hin und setz mich mal in die letzte Reihe und höre zu. Ja, das war am Anfang ganz häufig so, bis ich dann verstanden habe, gleich vorne und namentlich genannt und begrüßt und so weiter. Ja, es gibt aber auch gab so zwei ganz lustige Fragen am Anfang von Journalisten. Die eine Frage war, wie war das noch? Da war ich, glaube ich, am 5. Tag oder 10. Tag Präsidentin und dann fragte mich ein Journalist, wie ich jetzt damit umgehe, dass mich alle Menschen erkennen. Das war natürlich überhaupt nicht so. Am 10. Tag kannte mich kein Mensch, ja. Und das war mitnichten so. Und auch heute, sage ich mal, würde ich sagen, also Menschen Ü50 in der Stadt, irgendwie so um den Dreh, die haben manchmal, da merkt man ja, und ich werde auch angesprochen, ja, egal bei Obi oder wo auch immer oder an der Käsetheke bei Edeka. Aber es ist immer noch ein kleiner Teil. Und die andere Frage, die fand ich auch im Nachhinein heute betrachtet ganz amüsant, da fragte mich ein Journalist, sagen Sie mal, Frau Sobe, geht's Ihnen auch so, aber auch nach 2 Wochen oder 3 Wochen, wenn Sie so durch die Stadt fahren, dass Sie immer an den Örtlichkeiten irgendwas im Kopf haben, was da schon alles passiert ist und was sich da ereignet hat. Da war ich 3 Wochen im Amt, ja. Nein. Ja. Heute geht mir das so. Heute ist das so. Ich fahre durch die Stadt und dann habe ich so bestimmte Déjà-vus, wo ich nochmal überlege, überleg mal, da war das, da war jenes. Ne?
Wie nah würden Sie sagen von sich selbst, sind Sie denn an der Basis? Und mit Basis meine ich an uns, an uns Menschen, die jeden Tag den Polizeivollzugsdienst vollziehen. Ja, kann man das so sagen? Ja. Also würden Sie jetzt sagen, oder wann kommen wir mit Ihnen in Kontakt oder kommen wir überhaupt mit Ihnen mal irgendwann in Kontakt? Das ist ja jetzt nicht gang und gäbe, dass wir kleinen Maus ist hier nach einem knappen Jahr.
Nach einem Jahr.
Fertig mit der HWR. mit ihm.
Nein, es ist nicht
können.
Selbstverständlich.
Ja, heute. Ja. Aber, also kleine Mausi ist schon gar nicht, ne? Also schon gar nicht am Weltfrauentag und
Nein.
schon mal Weltfrau.
universeller Begriff. Mausi.
Also ich versuche zum einen ja möglichst viel draußen zu sein. Ja, ich bin in der PA bei Klassensprechern. Ich versuche wirklich an der HWR zu sein, wo auch immer ins Gespräch zu gehen, in Abschnitten. Also Donnerstag früh ist eigentlich immer der Termin, wo ich Dienststellenbesuche habe. Wie gesagt, dann kommt natürlich auch oft was quer, irgendeine andere Termine. Auch wenn kein Stromausfall ist, gibt es dann andere Termine, die den Donnerstag dann wieder doch anders gestalten. Aber ich versuche schon viel auch in Abschnitten zu sein, in Dezernaten zu sein, auch bei PERS zu sein, wo auch immer. Ja, unsere Behörde ist groß und weit. Ich spreche ganz viel mit Kollegen, wenn ich sie irgendwo treffe, sei es Objektschutz, ja, treffe ich häufig irgendwo, frage, wie es geht. Manche sind verschlossener, manche erzählen aber auch gleich, was sie beschäftigt, finde ich auch gut. Oder wenn ich bei Abendveranstaltungen bin, dass man mit den Kräften spricht, die dann dort vor Ort sind. Also so versuche ich schon, den Kontakt zu halten, aber es ist wirklich nicht einfach.
Ja.
Ja. Also wenn ich die Chance habe, was auch schon öfter mal war, mehrfach hintereinander in verschiedenen Abschnitten zu sein. Und wenn Sie dann merken, Sie hören eigentlich bestimmte Themen mehrfach, dann wissen Sie, da ist echt was dran. Ja, auch sonst ist oft was dran, aber ne, es verstärkt dann. Aber es ist in der Tat nicht ganz einfach, ja, wirklich dran zu bleiben, was nehmen die Kollegen wie wahr. Wir versuchen es natürlich über Mitarbeiterinformationen natürlich auch in die andere Richtung sozusagen. Aber es bleibt eine stetige Aufgabe, im Gespräch zu bleiben. Und ich versuche es wirklich, wo ich eben Kollegen treffe, sei es im Treppenhaus oder wo auch immer, ein paar Worte zu wechseln. Und ja, manchmal entsteht daraus mehr, manchmal bleibt es bei den paar Worten.
Ja, ich finde es toll, halt die Möglichkeit zu haben, halt auch mal mit Perspektive. Ich kann mir, ich lese immer halt nur, ja, PPR, wir sind ja jetzt auch oft dann hier im PPR-Stab und machen das.
Stimmt.
Aber ja, man ist ja nicht so, dass man jeden Tag mal kurz ins Gespräch kommt und eben auch mal die Möglichkeit hat. Gerade eben auch, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, eben für unsere Behörde, die als Frau in Führungsposition,
ich find's auch mega.
Da wollen wir eben auch nochmal drauf aufmerksam machen, gerade eben an diesem Tag dann auch.
Ja,
weil
freut
es
mich
ist
auch.
Es ist ja möglich.
Alles ist möglich als Frau. Alles ist möglich. Das ist ja völliger Quatsch. Man muss immer dranbleiben. Sieht man ja, man kann Polizeipräsidentin werden, wenn man möchte. Wenn man die Ambitionen dazu hat. Markus, wir haben jetzt mal andere Ambitionen. Wir feiern heute Frauen, ja. Wir stoßen gleich auf unsere Mütter an. Wir stoßen gleich auf irgendwelche Frauen an, die uns inspiriert haben im Leben. Frau, das ist noch eine Frage.
Das hatten wir nämlich letztes Gut, dass du es nochmal ansprichst.
Wir beide haben schon unsere Inspiration genannt letztes Jahr. Bei mir ist es unverändert tatsächlich. Jetzt kommt vielleicht noch dazu, dass ich gerade in einem Kommissariat bin, in dem viele inspirierende Frauen arbeiten tatsächlich und sowohl KK-Innen als auch HK-Innen dort sind, die oder OK-Innen sind, also eigentlich jeder Dienstgrad begegnet mir dort und das sind alles sehr coole, taffe Frauen, die tolle Arbeit machen jeden Tag, das möchte ich jetzt auch mal sagen, die inspirieren mich als angehende Polizistin, ich bin nicht angehende Polizistin, ich bin Polizistin, weiterzumachen und auch so eine tolle Arbeit zu machen. Wer hat Sie als Frau inspiriert? Und das muss jetzt kein politisches Amt sein oder sowas, persönlich oder beruflich. Wer ist für Sie eine inspirierende Frau?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, ja, weil ich also ganz ehrlich auch in meiner Biografie nie so getickt habe, ja, wo finde ich eine Frau? Also ich muss, kann man jetzt finden, wie man will, sagen, ich hatte wirklich viele Männer, die mich gefördert haben, ja, und da habe ich, was Führungskultur angeht, Inspiration gefunden, ja, also wie gehe ich mit Menschen um und so weiter. Also mein erster Chef in der Senatsverwaltung für Inneres, der war Aufsteiger aus dem gehobenen Dienst und von dem habe ich ganz viel gelernt, ja, wie ich mit Menschen umgehe, wie der mit Augen auf Augenhöhe mit uns umgegangen ist. Ich war damals 29, ja, aber der wirklich dann abends mit mir saß und sagte, was meinen Sie denn, wie gehen wir jetzt daran und so weiter. Also das waren alles so Inspirationen. Ich habe jetzt nicht so die Frau im Auge, ja, das also muss ich leider passen. Ja, ich habe mit Sicherheit auch ganz viele tolle Frauen kennengelernt, Ich habe leider aber auch, und das gehört halt auch zur Wahrheit dazu, bei mir zumindest, zu meiner persönlichen Biografie, ich habe halt auch erlebt, dass Frauen mich nicht unbedingt gefördert haben.
Ja,
ja, sondern die eher an einer ganz entscheidenden Stelle dann sich enthalten haben, wo genau ihre Stimme mir geholfen hätte. Und das ist auch so, ich glaube, da müssen Frauen besser werden. Jetzt nicht auf Gedeih und Verderb Frauen zu fördern, davon halte ich gar nichts. Ne? So auf Gedeih und Verderb, Frau fördert Frau. Aber ich habe das leider so nie erlebt. Ich hatte wirklich eher Männer, die mich gefördert haben. Ja,
kann ich auch bestätigen. Ich habe auch tatsächlich schon viele Probleme mit Frauen hier gehabt in der Birdie Defenders. Ich bist so laut, Lisa. Das machen wir hier nicht. Und dann habe ich mir gedacht, doch, das machen wir hier.
Ja,
einfach fördern, ne? Auch mal gegenseitig und einen Blick haben. Und das ist das Schöne, das kann ich jetzt machen. Ne? Mhm. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Vertreterin der Frauenquote. Das bin ich nicht, ja. Aber einen Blick zu haben auf Frauen, weil manchmal hatte ich schon so den Eindruck, auch in meiner früheren beruflichen Tätigkeit, ne, da gibt's tolle Frauen und dann gibt's aber immer wieder dieses Meinungsbild, die ist ganz toll, aber die müsste sich mal noch hier und da zeigen und nur noch dort entwickeln und dann kann's losgehen, wo man vielleicht beim Mann das nicht mehr vorsehen würde. Ja, und das ist jetzt für mich das Schöne, dass ich versuchen kann, immer schon auch die Frauen im Blick zu haben und sagen, nee, die muss jetzt nicht noch dahin und dorthin, die ist schon so weit und die kommt jetzt weiter. Mhm. Ja.
Ja, das ist ja der Punkt, eben diese Gleichstellung einfach zu haben und nicht sagen, ja, bei einem Mann wäre das jetzt, der bräuchte das jetzt eben nicht mehr. Wenn eben das da ist und die Möglichkeit da ist, dann das eben auch durchzusetzen, ob Mann oder Frau.
Außerdem sind Männer auch toll. Das kann man auch in der Folge zum Weltfrauentag sagen.
Dankeschön.
Männer sind auch fantastisch.
Was mir immer wichtig ist, das kennen auch alle, die mich schon öfter gehört haben, ich sage es aber auch hier nochmal, liebe Frauen, auch alle in die Männernetzwerke einsteigen. Also nur Frauennetzwerke halte ich für total falsch. Ja, ich habe auch immer versucht, entsprechend auch mit den Männern zu netzwerken. Ja, weil auch das ist gut und macht Spaß und Freude, ja. Und am Ende arbeiten wir alle zusammen. Das ist sowieso zentral.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt einen Cut. Und wie gesagt, wir feiern jetzt alle Frauen und alle Männer. Wir feiern alle Menschen jetzt, weil heute ist ein schöner Tag. Ja, Frau Dr. Sobig-Meisel, vielen Dank, dass Sie heute den, es ist der Staffelauftakt, kann man sagen, oder Markus?
Ja, es ist,
der
Staffelauftakt. Fangen normal an, aber wir wollten das aus dem Anlass, der jetzt auch da ist, zeitlich, wollten wir das voranstellen.
Es ist ein Special. Danke, dass Sie als Special-Gast heute hier waren und mit uns diese Folge gemeinsam gemacht haben. Markus, wir hören unsere ZuhörerInnen, wann hören wir die denn?
Für alle geht es dann weiter am 20.03.
Okay.
Da geht es dann offiziell weiter.
Okay, perfekt.
Nicht in fast zwei Wochen.
In fast zwei Wochen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal irgendwo auf dem Flur oder im Dezernat oder in einem Kommissariat, man weiß es nicht. Dankeschön,
Ich habe mir auch viel Freude gemacht und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Danke, vielen Dank.